Willkommen zurück in Fred Johns Buch mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um das Thema Erfüllung in einem kommenden Zeitalter. Die Literatur, die wir als vorapokalyptisch bezeichnet haben, findet sich vor allem in den letzten Ergänzungen des Jesaja-Buches, also in Jesaja 34, 35 und 24 bis 27. Jesaja 34 und 35 schildert im Einzelnen die Zerstörung von Edom und die darauffolgende Friedenszeit. Der Autor sieht in Edom nicht nur ein Volk unter anderen, sondern ein Symbol für alle bösen Mächte. Selbst hinsichtlich des Buches Obadja sind wir weit von der gewöhnlichen Menschheitsgeschichte entfernt. Der völlige Zusammenbruch wird mit kosmischen Begriffen beschrieben und Bilder aus der Natur sind reichlich vorhanden. Außerdem verwendet der Verfasser bei der Schilderung des kommenden goldenen Zeitalters Aussagen Deutero-Jesajas, ohne auf ihren Zusammenhang zu achten. Es wird eine Zeit der Heilung sein, die alle menschlichen Möglichkeiten weit übersteigt. So heißt es in Jesaja 35, Vers 5 und 6. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt auf. In der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen in der Steppe. Wieder begegnen wir dem Thema des neuen Exodus, aber mit einem bedeutenden Unterschied. Die Straße zum Zion ist denen, die als unrein und gottlos gelten, ausdrücklich verboten. Die Spaltungen innerhalb der Gemeinde sind immer noch virulent. So heißt es in Jesaja 35, 8 bis 10. Eine Straße wird es dort geben. Man nennt sie den Heiligen Weg. Kein Unreiner darf ihn betreten. Er gehört dem, der auf ihm geht. Unerfahrene gehen nicht mehr in die Irre. Dort gehen nur die Erlösten. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Jesaja 24 bis 27 spricht die gleichen Zusammenhänge an. Diese Kapitel befassen sich mit der Zerstörung einer Stadt und davon, dass dies für Gläubige eine gute Nachricht ist. Man hat immer wieder versucht, diese Stadt zu identifizieren. Die meisten Theologen vermuten, dass sich der Text auf die Zerstörung Babylons im Jahr 485 vor Christus durch Xerxes den Ersten bezieht, während andere ihn erst bei der Plünderung von Tyrus durch Alexander den Großen 332 vor Christus ansetzen. Aber auch hier würde die genaue Identifikation der Stadt kaum zum Verständnis des Textes beitragen. Denn die Stadt ist zu einem Symbol geworden, die Stadt des Bösen, auch Jesaja 24, Vers 10, ein Ort der Zwietracht und Zerstörung im Gegensatz zu Zion, dem Berg Gottes. Es könnte genauso wie Babylon und Tyros auch Jerusalem sein, nämlich das untreue Jerusalem, in dem die Einwohner nicht das tun, was Gott wünscht. Es wäre eine Missdeutung der literarischen Gattung, würde man die Bedeutung dieser Passage auf bestimmte Ereignisse der Weltgeschichte beschränken. Außerdem betont die Textkritik die Vielfalt der sprachlichen Mittel in diesen Kapiteln. Das hält uns davon ab, eine simple Einheit von Verfasser und Epoche als gegeben vorauszusetzen. Der allererste Vers gibt den Ton dieser Kapitel an. Er heißt: Seht her, der Herr verheert und verwüstet die Erde. Er verändert ihr Gesicht und zerstreut ihre Bewohner. Die Zerstörung der Stadt des Bösen wird mit weltweiten, ja sogar kosmischen Konsequenzen geschildert. Aber die Zeit der Verwüstung ist nur ein Vorspiel zur Intronisation Gottes auf dem Berg Zion. Dann wird das einfache Volk Jubel- und Preislieder anstimmen, denn es hat seine Hoffnung auf ihn gesetzt. Schließlich wird auf dem heiligen Berg eine allumfassende Versammlung abgehalten. Es wird eine Zeit der Freude sein, die alles übersteigt, was Menschen sich vorstellen können. Sogar der Tod wird ausgelöscht sein. So heißt es in Jesaja 25, 6 bis 9. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit den besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns retten. Das ist der Herr. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Die Schule Jesajas hält noch an ihrem universalistischen Ansatz fest. Das mahnt zu besonders sorgfältiger Auslegung, wo von Tod und Zerstörung die Rede ist. In diesen Schriften ist der negative Aspekt nur ein Vorspiel, eine Vorbedingung für die Erfüllung der göttlichen Verheißungen, niemals ein Selbstzweck. Hier werden alle Völker zu dem endzeitlichen Festmahl geladen. Ob sie überhaupt überleben, wird nicht einmal erwähnt. Die Absicht der Zerstörung war, das Böse auszurotten, nicht die Menschen. Darauf folgt eine Art Auferstehung. Im Rest dieser Kapitel setzt sich die Spannung zwischen Läuterung und Erfüllung fort. Motive älterer Prophetien werden aufgenommen und weiterentwickelt. Die Geburtswehen. Hier ohne Hoffnung auf ein erfolgreiches Ergebnis, bis Gott dann mit der Ankündigung der Auferstehung antwortet, das Vorübergehen des Würgeengels während des Auszugs aus Ägypten, so in Exodus 12. Der Weinberg des Herrn, Jesaja 27, und schließlich die Rückkehr der versprengten Kinder Israel nach Jerusalem. So heißt es in Jesaja 27, 12 und 13. An jenem Tag wird der Herr Ähren ausklopfen, vom Euphrat bis zum Grenzbach Ägyptens. Dann, ihr Söhne Israels, liest man euch auf, einen nach dem anderen. An jenem Tag wird man das große Widderhorn blasen, dann kommen die Verirrten aus Assur nach Hause und die in Ägypten Verstreuten kehren zurück. Sie fallen vor dem Herrn in Jerusalem nieder, auf dem heiligen Berg. In dieser Zeit wurde die Prophetie literarischer, man dachte über die Weissagungen einer früheren Zeit nach und setzte ältere und bekannte Motive bewusst ein, ganz anders als Elia oder Amos, die spontan und präzise reagiert hatten. Jetzt ist man sich mehr und mehr dessen bewusst, dass es einen Teil der Tradition zu formen und sie wohlüberlegt zu benutzen gilt, und es erfordert Vertrautheit mit dieser Tradition, um ihre Botschaft voll verstehen zu können. Manche nennen dies einen anthologischen, sprich sammelnden Stil, der seinen Höhepunkt in der Midrasch erreichte, einer Überarbeitung von Teilen der Schrift mit dem Ziel, sie auf neue Situationen anzuwenden und ihre Bedeutung für die Gegenwart zu lehren. In diesem Zusammenhang gehört das Buch Joel. Es ist eins der am schwierigsten zu datierenden prophetischen Bücher. Denn es nimmt fast keinen Bezug auf historische Ereignisse, mit Ausnahme einer Heuschreckeninvasion, die als endzeitliche Läuterung des Landes geschildert wird und die tatsächlich Umkehr bewirkt. Es folgt eine Vision des Überflusses, ein neues Zeitalter, das vom Ausgießen des Geistes Gottes auf alles Fleisch gekennzeichnet ist, so in Joel 3,1. Die Gabe, die früher das persönliche Vorrecht eines Königs oder Propheten war, wird nun dem ganzen Volk, sogar einschließlich seiner Sklaven, verliehen. Der zweite Teil des Buches kündigt ein großes Gericht über die Völker an, die der Herr in einem Tal in der Nähe von Jerusalem zusammenkommen lässt. Besonderes Gewicht wird Jerusalem Zion beigemessen, der Wohnstätte Gottes, und dem Zufluchtsort derer, die ihm treu sind. Das Erstaunliche an Joel ist seine Fähigkeit, die Themen und Motive früherer prophetischer Schriften miteinander zu verschmelzen und sie zu einem zusammenhängenden Ganzen zu formen. Die Abhängigkeit Joels im Hinblick auf die exilischen und nachexilischen Propheten ist sehr ausgeprägt, aber nicht sklavisch. Man hat etwa 40 Verbindungen von Begriffen oder Vorstellungen festgestellt. Das Werk ist die Frucht einer gelehrten, aber nicht papierenen Arbeit. So ein alttestamentlicher Wissenschaftler. Wir sind also auf dem besten Weg zur Midrasch. Das waren die Ausführungen von Frère John zum Thema Erfüllung in einem kommenden Zeitalter. In der nächsten Episode geht es um Sachaja 9 bis 14. Bis dahin und bleibe behütet.